Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Heute wieder mit mir, Johanna, und wie immer auch mit einem spannenden Gast bzw. einer spannenden Gästin, denn heute habe ich Nicole Jäger zu Gast und die meisten kennen sie wahrscheinlich für ihre sehr humorvolle Art. Allerdings sprechen wir heute über ein sehr ernstes Thema, das leider auch noch immer ein Tabuthema ist, über das viel zu wenig gesprochen wird. Nicole spricht allerdings darüber. Es geht um das Thema häusliche Gewalt, aber bevor wir da so richtig einsteigen, Nicole, würde ich dich bitten, dich erst einmal für alle, die dich nicht so gut kennen, vorzustellen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich erstmal dabei zu sein. Wie du schon sagst, mein Name ist Nicole Jäger. Ich bin 38 Jahre alt, Hamburgerin. Ich bin 39 Jahre alt. Oh Gott, ich hatte ja gerade Geburtstag. Ich bin 39 Jahre alt, Stand-up-Comedian und Autorin.
Okay, sehr schön. Ja, mit dem 39, ich habe nämlich auch in deinen Podcast reingehört und da ging es auch gerade um den Geburtstag. Das dachte ich, ja, 38, da hatte ich doch gehört, du hattest gerade Geburtstag.
Dauert jetzt wieder ein halbes Jahr, bis ich es drauf habe.
Ja, kenne ich. Dann herzlichen Glückwunsch nachträglich sozusagen nochmal.
Dankeschön.
Und ja, du schreibst ja auch für uns eine Kolumne gerade bei Desired. Da würde ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern einmal sagen, ihr könnt gerne vorbeischauen. Und du hast auch gerade ein neues Buch rausgebracht, und zwar Unkaputtbar heißt das. Und ja, in dem Buch geht es ja auch um das Thema häusliche Gewalt, was ja, würde ich sagen, ein sehr schwieriges Thema ist, oft auch noch ein bisschen ein Tabuthema. Und ja, da würde ich einfach mal fragen, wie war es für dich, so öffentlich auch über deine eigenen Erfahrungen damit zu sprechen und zu schreiben?
Es ist generell, glaube ich, über private Themen zu sprechen, nicht immer einfach. Aber in dem Fall ist es sehr wichtig. Also mir war es sehr wichtig und ich merke auch, dass die Resonanz auf das Thema häusliche Gewalt sehr, sehr stark ist, weil wir über das Thema hauptsächlich schweigen. Also wir wissen über häusliche Gewalt relativ wenig, weil sie hinter verschlossenen Türen passiert, weil Opfer häufig sich nicht mitteilen können, weil Täter sich natürlich sowieso nicht äußern, das ist ja klar. Und es gibt sehr viele Missverständnisse zu dem Thema. Es gibt sehr viele falsche Annahmen zum Thema häusliche Gewalt. Und vor allen Dingen ist es ein wahnsinnig weit verbreitetes Phänomen. Eine von vier Frauen ist einmal in ihrem Leben mindestens Opfer häuslicher Gewalt. Und es ist nach wie vor Gewalt an Frauen in Beziehung das am häufigsten verletzte Menschenrecht weltweit. Und trotzdem kommt es einem so vor, als wenn das irgendwie nur in irgendwelchen hinteren Ecken so einer Hochaussiedlung einer Frau ab und an mal passiert. Und das macht dieses Thema so wichtig. Und für mich war es natürlich schwer, darüber zu schreiben und auch schwer, darüber zu reden, weil das natürlich hochemotional ist. Und da ganz viel mit Scham zu tun hat, mit Angst zu tun hat, mit vielen Dingen, die man über sich manchmal auch gar nicht so gerne wissen möchte. Und da ganz offen drüber zu sprechen, war am Anfang schwierig. Das Schreiben war noch schwieriger. Das war so, weil da sitzt man auf seinem Sofa und hat sehr viel Zeit, das alles zu verarbeiten und aufzuschreiben und bis ins Kleinste emotional zu berichten. Und das war auf der einen Seite sehr kathartisch, auf der anderen Seite manchmal sehr tränenreich.
Okay, ja, man sagt ja auch so ein bisschen immer dann, wenn man es nochmal aufschreibt, und es ist fast so ein bisschen wie so eine kleine Therapie irgendwie nochmal. Gerade könnte ich mir auch vorstellen, wenn man es dann eben auch ja öffentlich macht, dann überlegt man wahrscheinlich auch genau, was ist jetzt wichtig, was gehört mit rein, was ist vielleicht auch zu privat, um da noch irgendwie aufgeschrieben zu werden. Hast du dich dann nach dem Schreiben besser gefühlt? Also hast du das Gefühl gehabt, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Abschluss damit? Oder ja, wie ging es dir damit?
Ich glaube, ich fühle mich, wenn ich schreibe, immer besser. Aber das liegt daran, dass ich mit Leib und Seele Künstlerin bin. Also wenn ich Kunst machen kann, egal in welcher Art, ob nun ich schreibe oder auf die Bühne gehe oder im Podcaste oder so, in dem Moment, wo ich Kunst machen kann, ist die Welt besser. Das macht Schreiben natürlich ganz dolle, weil man setzt sich sehr intensiv mit einer Thematik auseinander. Wenn man so ein Buch schreibt, das schreibt man im Regelfall nicht in 2 Tagen. Das dauert eine gewisse Zeit und vorher wird recherchiert, in meinem Fall zumindest. Und das war schon sehr... Schreiben sorgt dafür, dass man Dinge ordnet. Wenn man sie im Kopf nicht geordnet bekommt und sie dann aber aufschreibt auf Papier und sie in eine Ordnung bringt und sich das auch aus Distanz quasi angucken kann, das heißt seine Gedanken auf Papier band und sagt so, okay, jetzt kann ich mir das durchlesen, dann ist das sehr, es räumt auf. Es räumt auf im Kopf. Es ist auch ein bisschen, als wenn man eine Wunde reinigt. Ich glaube, so kann man sich das gut vorstellen. Also das tut zwar weh, aber danach kann es heilen. Und das ist das, was Schreiben für mich immer macht.
Sehr schön. Du hattest gerade jetzt schon angesprochen, dass es viele falsche Annahmen über das Thema häusliche Gewalt gibt. Und ich glaube, so eine der größten ist eigentlich, wie gesagt, dass es ja nur wenigen passiert. Man hat auch, glaube ich, so ein Klischeebild immer dann von einer Frau, die total devot ist und so, und der man das eigentlich sofort von außen ansehen würde. In deinem Buch geht es ja aber auch ein bisschen darum, dass gerade eigentlich neben dem passiert ist, dass du in der Öffentlichkeit bist, auf der Bühne stehst und so. Und was würdest du zu diesem typischen Klischeebild sagen, dass man vielleicht von einer Frau hat, die darunter leidet?
Naja, das Märchen des typischen Opfers häuslicher Gewalt. Das ist ganz spannend, weil ich bin mit diesem Bild auch aufgewachsen. Also halt diese Annahme, das typische Opfer häuslicher Gewalt, dem würde man es quasi schon ansehen. Und das sind immer so zurückgezogene Frauen, am besten noch mit einem Alkoholproblem, sozial schwach, in irgendwie, keine Ahnung, irgendeinem Hinterhof, alles ganz schlimm, schlimm, schwierig, schwierig. Und der passiert das jetzt, aber mir ja nicht. Das ist ein Problem, dass man so denkt, weil das passiert mir nicht. Das denken alle Opfer erstmal, weil die wenigsten entsprechen diesem Klischeebild. Das, was man wissen muss über häusliche Gewalt, ist, dass es kein typisches Opfer von häuslicher Gewalt gibt. Es gibt es nicht. Es gibt eine Sache, die alle Opfer von häuslicher Gewalt gemeinsam haben. Oder sagen wir mal 94-97% aller Opfer. Sie sind Frauen. Das ist das Einzige, was sie gemeinsam haben. Es sind alle soziale Schichten dabei, alle Berufe, jede Form von Background. Also jede Wohngegend, jede religiöse Orientierung und so weiter und so fort. Es gibt kein typisches Opfer, sondern es kann jede treffen. Und sozial gut gestellt zu sein oder wie in meinem Fall erfolgreich zu sein zum Beispiel oder auch das Gefühl zu haben, so, ich bin doch eigentlich relativ tough, sowas passiert mir nicht, das ist leider nicht richtig. Mit diesem Vorurteil soll ja auch unkaputtbar aufräumen, dass man nicht immer denkt, so, naja, das kann ja nicht sein, weil dieses zu glauben, es gebe das typische Opfer, man könne es ihm schon ansehen und einem selber passiert das nicht, das ist ein Problem, weil einen das sehr stark in so einer schlechten Beziehung auch hält. Weil es von außen keiner annimmt und weil man selber viel zu spät auch merkt, dass da was passiert, was einem nicht gut tut.
Ja, es macht es wahrscheinlich dann auch viel schwieriger, nochmal darüber zu sprechen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, so, naja, ich habe ja auch dann scheinbar irgendwie was falsch gemacht, dass ich mich darauf eingelassen habe. Hattest du da auch dann erstmal, also hast du erstmal eine Zeit gebraucht, um überhaupt zu realisieren, okay, hier läuft etwas falsch und dann eben auch, hattest du gleich den Mut, dass bei Freunden oder so anzusprechen oder war das auch sehr schwierig dann für dich?
Häusliche Gewalt ist ja ein sehr großes Thema und wir gehen bei häuslicher Gewalt, das ist auch eine Fehlannahme, häufig davon aus, wir sprechen darüber, dass der Partner einschlägt. Also wenn wir häusliche Gewalt hören, glauben wir, es geht um körperliche Gewalt. Das ist aber nicht so. Es geht bei häuslicher Gewalt hauptsächlich um psychische Gewalt. Und der Faktor der psychischen Gewalt ist weit größer als der körperlichen oder sexuellen Gewalt. Die gibt es natürlich auch. Die kann Teil einer solchen Gewalterfahrung sein, muss sie aber nicht. Die psychische Gewalt ist es, was die immer vorherrscht bei allen häuslichen Gewalterfahrungen. Und die vor allen Dingen das Opfer so lähmt und das nämlich genau dafür sorgt, dass man sich nicht mitteilt. Also auch ich stand ja nicht über Nacht in so einer Beziehung und dachte, huch, hier läuft was nicht richtig. Ich teile mich mal allen Menschen in meinem Umkreis mit und dann mache ich Schluss. Wäre das so gewesen, wäre ich kein Opfer. Sondern häusliche Gewalt ist wesentlich komplexer und es ist ein schleichender Prozess. Also Gewalt in Beziehungen läuft in Stufen. Und eine davon ist die erste, da geht es um Liebe. So, häusliche Gewalt beginnt nicht mit Gewalt, sie beginnt mit der ganz, ganz großen Liebe. Und dann kippt es irgendwann und wird schlimm. Und man kann sich nicht mal eben so mitteilen. Das ist genau wie das Märchen, dass sich ein Opfer mal eben so trennt. So, diese Standardfrage, ja, warum gehst du dann nicht? Und darauf gibt es sehr viele Antworten. Aber es ist, sich mal eben so mitzuteilen und sich zu lösen, ist nicht so einfach. Sich wirklich mitzuteilen, ist am Ende die Lösung daraus. Ja, man muss anfangen, darüber zu sprechen. Und wir müssen generell als Gesellschaft auch viel mehr darüber sprechen, damit es aus diesem vermeintlichen Schutzraum des eigenen Wohnzimmers rauskommt, damit es nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet. Häusliche Gewalt ist etwas, das uns alle angeht. Jede Frau kennt mindestens eine weitere Frau, die Opfer häuslicher Gewalt wird. Wir müssen darüber reden. Aber wenn man als Opfer in so einer Beziehung steckt, dann teilt man sich nicht mal eben so mit.
Nee, genau, das habe ich mir auch eben gedacht. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich, eben wie du schon sagst, ist ein ganz großer Teil des Problems. Und du hast ja gesagt, es gibt keine typischen Opfer und es gibt wahrscheinlich auch keine typischen Täter, dass man irgendwie davon ausgehen kann, okay, bei dem sollte ich jetzt vorsichtig sein oder sowas.
Ja, und du siehst es denen nicht an. Das ist, das kann halt genauso, es kann jeder sein. Das ist ja, weil wenn man es ansehen würde, würde man denjenigen gar nicht daten. Man würde ja nicht hingehen und sagen, oh Mann, der sieht so aus, als könnte er mir das Leben versauen. Ich glaube, mit denen gehe ich mal einen Kaffee trinken. Das macht man ja nicht. Sondern es sind sympathische Typen, die auch allen Alters, aus allen Richtungen kommen. Es gibt auch toxische Frauen. Also häusliche Gewalt von Frauen gegen Frauen oder von Frauen gegen Männer gibt es ja auch. Ist deutlich seltener, aber gibt es auch. Das heißt, auch da gibt es natürlich kein spezifisches Bild. Am Ende des Tages haben die alle gleiche Charaktermerkmale. Deswegen kann man in häuslicher, also bei Thema häuslicher Gewalt in Stufen das abschätzen und das in Stufen einordnen, und es immer die gleichen Abläufe hat, weil die Charakteristika von Tätern sehr, sehr, sehr gleich sind. Und wir haben es viel mit Narzissmus beispielsweise zu tun. Aber das ist ja nichts, was jemand mit einem Schild vor sich herträgt. Im Gegenteil. Es ist ja meistens, sind das sehr sympathische Männer oder sehr sympathische Menschen, die erst im Nachhinein ihr wahres Gesicht zeigen.
Ja.
Wäre ja schön, wenn sie es vorher tun würden. Dann wäre man wenigstens gewarnt.
Genau. Da hat man ja auch immer dann irgendwie, glaube ich, auch, wie man beim typischen Opfer irgendwie so ein Bild im Kopf hat, hat man wahrscheinlich auch bei Tätern schon irgendwie den, weiß ich nicht, auch eben sozial schwachen Alkoholkranken, der auch irgendwie gerne mal schon auf einer Feier rumschreit oder so im Kopf. Und ja, das muss es natürlich absolut nicht sein. Aber du hast von Stufen gesprochen. Was sind denn so die ersten Warnzeichen dann, auf die man achten kann?
Also es geht damit los, dass es hauptsächlich, es geht mit Liebe los, das ist klar so. Und das erste Warnzeichen, das man hat, was man aber nicht sehen kann, und das man kann, generell kann man Opfern nie vorwerfen, dass sie Opfer werden, aber man ist tatsächlich nicht in der Lage, das zu sehen, nicht in der Beziehung, sondern erst retrospektiv, dass alles ein bisschen zu perfekt ist. Also er liebt einen ein bisschen zu hart, er vergöttert einen ein bisschen zu dolle, sodass man selber immer denkt, sag mal, bin ich in einem verdammten Walt Disney-Film oder was? Jetzt fehlen hier nur noch die Zeichentrickvögelchen und dann ist die Sache komplett. So, und irgendwann kippt das dann zu so einem ganz diffusen Gefühl, wo der Partner immer versucht, einem klarzumachen, ich bin nicht mehr so richtig glücklich mit dir. Und das liegt an dir. Das heißt, alles, was vorher so toll war an dem Opfer, also an der Person, um die es geht, ist plötzlich ein Problem. So, der Job, die Freunde, das Hobby, wie derjenige sich anzieht und so weiter. Und das nimmt im Laufe der Zeit ganz langsam zu. Und es ist ganz schwierig, das zu halten und festzuhalten und auch zu beschreiben, weil psychische Gewalt ist sehr, sehr, sehr diffus und sehr perfide und am Anfang nicht als solche auszumachen. Weil der Täter beginnt irgendwann mit einem Phänomen, das nennt sich Gaslighting. Das heißt, es geht darum, das Opfer möglichst, ja, wie soll ich sagen, zu verwirren wäre das falsche Wort. Also nebst zu demütigen und so weiter geht es darum, das Opfer zu destabilisieren. In seinen Ansichten, in seinen Überzeugungen, in seinen Aussagen. Plötzlich wird es sehr, sehr schwierig. So. Und das große Phänomen bei häuslicher Gewalt ist ja, dass es so eine Täter-Opfer-Umkehr gibt. Also, dass der Täter immer sich selber als Opfer darstellt und dem Opfer sagt, du bist schlecht. Du bist schlecht, du bist ein schlechter Mensch, du bist schlecht zu mir, du verhältst dich komisch mir gegenüber und wir lieben uns doch und du weißt doch, wie toll es mit uns sein kann. Klar, Stufe 1. Lovebombing. Du weißt doch, wie wahnsinnig toll es mit uns sein kann. Und wenn du jetzt nur machst, was ich dir sage, dann kann es auch wieder so sein. Und weil man weiß, wie toll es sein konnte und weil man natürlich auch sein eigenes Tun besser hinterfragt ab und an mal, ist es tatsächlich so, dass man anfangs denkt, oh, das liegt alles an mir. Er ist unglücklich und das liegt an mir. Und das muss ich ändern. Und sobald dieser Punkt beginnt die Gewaltspirale.
Ja, und das klingt ja auch so, als wäre es wirklich wahnsinnig schwierig zu erkennen, weil man kann ja auch nicht schon, sage ich mal, skeptisch sein, wenn jemand super nett und super romantisch vielleicht am Anfang ist, dann gleich sagen, okay, das könnte jetzt ja irgendwie sich dann irgendwann mal umkehren. So, ja, skeptisch ist ja wahrscheinlich auch niemand. Deshalb, ja, klingt es wirklich so, als wäre es wahnsinnig schwierig, da dann irgendwie noch rauszukommen. Was du vorhin auch angesprochen hattest, dass ja der Großteil der Opfer sind Frauen. Ich glaube, du meintest 97% ungefähr.
Genau.
Ich finde es immer dann, ich habe das Gefühl, immer wenn man das Thema anspricht, dann wird auch gleich irgendwie gesagt, naja, aber man muss auch über Gewalt an Männern sprechen und Gewalt, die Frauen gegenüber Männern ausüben. Was ich irgendwie ja, gerade wenn man diese Zahlen dann hört, total verrückt finde. Aber hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht, dass das dann irgendwie auch gleich immer thematisiert wurde?
Natürlich, und zwar besonders gerne von Männern. Es ist vollkommen richtig. Man muss auch über Gewalt gegen Männer sprechen. Und wir müssen über Gewalt von Frauen gegen Männer sprechen. Das ist die richtige Antwort auf eine gänzlich andere Frage. Weil in dem Moment, wo wir über Gewalt gegen Frauen sprechen, müssen wir nicht über Gewalt gegen Männer sprechen. Gewalt gegen Frauen in Beziehung ist ein eigenständiges, ernstzunehmendes Thema. Die Mehrheit aller Gewaltopfer in Beziehung sind Frauen. Die meisten Opfer von Gewalterfahrungen in Beziehung, die tödlich enden, sind Frauen. Das heißt, wir müssen da als eigenständiges Thema drüber sprechen und nicht immer so tun, als wäre das Thema ja schon ein bisschen wichtig, aber wir müssten es noch gegen ein anderes Thema aufwiegen und die Männer haben auch ein Problem. Ja, haben sie. Es gibt ein paar Männer, die haben auch ein Problem. Die müssen gehört werden und da muss was gemacht werden. Das ist ein anderes Thema. Wir müssen, wenn wir Kartoffelpüree kochen, nicht über den Garpunkt von Nudeln sprechen. Das sollte man auch wissen, wenn man Nudeln macht. Und genauso ist es bei diesem Thema auch. Also ich finde es sehr schwierig, dann immer zu hören, ja, aber auch die Männer, weil das natürlich richtig ist, aber auch so ein bisschen immer die Wichtigkeit der Thematik von Gewalt gegen Frauen in Beziehung herabsetzt. Weil das immer so ein ja, aber die auch. Und ich denke so, ja, eigenständiges Thema, mach das Thema auf, lasst uns drüber sprechen. Aber lasst uns bitte nicht ein anderes Thema nichtiger machen dadurch. Oder so tun, als wäre das Thema für Männer genauso präsent und genauso arg wie für Frauen. Denn das ist es nicht. Es ist nachgewiesen, dass es das nicht ist. Wir ändern nichts an Gewalt gegen Frauen, wenn wir sagen, ja, es gibt aber auch Gewalt gegen Männer. Ich denke so, ja, das ist vollkommen richtig. Das ist auch wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Das meine ich auch nicht mit Humor. Es ist wirklich schlimm. Aber das ist in diesem Fall, in diesem Gespräch hier und in dieser Thematik nicht das Thema. Das ist ein anderes Thema.
Genau, ich habe auch das Gefühl, es wird irgendwie immer genutzt, um ja das Thema dann klein zu reden und auch möglichst ja dafür zu sorgen, weil es vielleicht ein unangenehmes Thema ist, dass es dann gar nicht mehr so angesprochen wird und man so ein bisschen dann davon ablenkt vielleicht. Und ja, ich glaube, da gibt es ja viele dieser Taktiken, sage ich jetzt mal, dass man dann irgendwie davon ablenkt und das dann so gar nicht mehr, ja, den Diskurs gar nicht mehr richtig eröffnet. Und genau da, du hast ja eben dann irgendwann auch angefangen, darüber zu sprechen und auch dein Buch geschrieben und deine Erfahrungen so öffentlich gemacht. Hast du da auch das Feedback dann bekommen, dass man da ja gar nicht mit gerechnet hätte bei dir, oder haben dich dann Leute auch teilweise mit anderen Augen, sag ich mal, gesehen?
Das war am Anfang meine ganz große Sorge, dass Leute sagen, also das ist auch ein Punkt, warum man da so schwierig drüber spricht, weil ich, mein Gott, ich stehe nun mal in der Öffentlichkeit. Und stehe ja auch für etwas und habe selber mit mir lange gerungen, weil ich dachte, ich bin doch sonst eine wirklich selbstbewusste Frau. Wie zur Hölle konnte das passieren? Nein, es hat sich hinterher keiner hingestellt und gesagt, ach, das war mir schon immer klar. Es waren Leute eher verwundert, aber auch gar nicht mal negativ, also nicht so, hä, das ist ja Quatsch so, sondern eher so, okay, wow, wenn das Frauen in so einer Position trifft, dann kann das ja sein, dass das, also dieses, aus dieser Opferrolle herauskommen, also beziehungsweise aus diesem Opferschema oder naja, ein anderes Wort dafür ist, glaube ich, besser zu sagen, dieses Opferklischee und zu sagen, okay, es passiert überall, ständig, auch Frauen in der Öffentlichkeit. Es kann jeden und jede treffen. Und ich habe tatsächlich Sorge gehabt, dass das irgendwie zu einem komischen Bild führt. Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht und dachte, aber selbst wenn das so ist, ist das kein Grund, nicht drüber zu sprechen. Weil wenn das ehrliche und offene Sprechen über Probleme im Leben dazu führt, dass Menschen einen komisch angucken, dann läuft was falsch. Aber nicht auf der Seite des Menschen, der sich mitteilt, sondern auf der Seite der Menschen, die sagen, naja, entschuldige bitte, aber ich möchte von dir nur Friede, Freude, Eierkuchen hören und ansonsten folge ich dir nicht. Ja, da bitte, dann folge nicht. Und das war eine Sorge und es ist tatsächlich nicht so eingetreten. Im Gegenteil, es hat sehr, sehr viel bewegt, tut es noch. Ich merke auch auf die Reaktion, jetzt, sei es auf die Kolumne bei euch oder auf generell das Buch Unkaputtbar oder auch was ich mache, ich packe es ja auch in Podcast thematisch, dass die Resonanz erschreckend gigantisch ist. Und das meine ich wortwörtlich, weil ich habe wahnsinnig viel Feedback von sehr vielen Frauen, die selber auch betroffen sind. Und dass das so viel ist, ich meine, gut, eine von vier Frauen, das klingt immer nach so einer schönen Zahl. Aber wenn man morgens aufsteht und macht sein Postfach auf und kann sich nicht retten vor Zuschriften, weil man denkt so, ach du Scheiße, also um Gottes Willen, was zur Hölle ist los? Und wie viele Erfahrungen da gemacht werden und wie krass diese Erfahrungen teilweise auch sind und wie viele Frauen auch nach wie vor in einer solchen Beziehung stecken, natürlich, und sagen, oh Gott, endlich sagt es mal jemand so. Endlich habe ich das Gefühl, ich werde auch ein bisschen gesehen. Auch dafür habe ich Unkaputtbar geschrieben, um zu sagen, du bist nicht alleine, du wirst gesehen. So, da, es gibt ganz viele, die es genauso geht wie dir. Das ist schon abgefahren und irgendwie auch gruselig.
Na klar, ist ja wahrscheinlich auch, weil gerade das ist ja was, wo man dann auch gerne eigentlich auf jede Nachricht eingehen würde. Und das wird dann wahrscheinlich auch mit einer Zeit zu viel, denke ich mal, dass man da gar nicht mehr irgendwie überall drauf reagieren kann. Oder versuchst du das noch?
Ja, ich versuche es. Ich mache ja vieles selber mit meinem Management zusammen und ich versuche auf alles, sofern ich kann, privat zu antworten, wenn ich es kann. Aber ich habe halt auch zwei Arme und mein Tag hat nur 24 Stunden. Aber so gerade die Diskussion, die auch in der Community passiert, das ist schon interessant, auch dahingehend, dass man ja weiß, ich bin halt Autorin und Comedian und habe immer ernsthafte Themen auch dabei, weil ich finde, dass sich Comedy und Ernsthaftigkeit, also Relevanz, überhaupt nicht gegeneinander ausschließen. Im Gegenteil, es ist wichtig, dass man das kombiniert. Aber in dem Fall sind das ja auch sehr viele Menschen, die mir folgen, weil ich witzigen Content bereite. So. Und das Thema häusliche Gewalt an sich ist erstmal nicht lustig. Und es gibt, ich weiß nicht, ob, ich glaube, meine Followerzahlen haben sich überhaupt nicht verändert. So, da hat sich nichts getan. Das ist einfach so, okay, es wird eher mehr als weniger. Ich denke so, ja, weil das Thema relevant ist, weil es so viele auch irgendwie betrifft und angeht. Und am Ende ist das halt was Gutes. Und ich versuche auf alles zu antworten, sofern ich es kann.
Ja, ist wahrscheinlich auch schwierig. Ist wahrscheinlich auch dann, oft könnte ich mir vorstellen, dass man dann wahrscheinlich auch irgendwie Zuschriften kriegt, wo man dann auch vielleicht gar nicht weiß, was man antworten soll, weil es dann auch vielleicht eine sehr schwierige Situation ist, wo die Person sich dann vielleicht Hilfe erhofft und die man ja in dem Moment wahrscheinlich gar nicht unbedingt geben kann. Oder also gab es sowas auch?
Ja, aber das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit an häuslicher Gewalt. Du kannst von außen nicht sonderlich viel Hilfe leisten, schon gar nicht, wenn ich dem Menschen nicht nahe stehe. Ich kenne die meisten Menschen, die mir folgen, natürlich nicht persönlich so. Und es ist auch gar nicht so, dass Leute sich sonderlich viel Hilfe erwarten. Opfer häuslicher Gewalt wissen sehr häufig, dass sie selber quasi irgendwie versuchen müssen, da rauszukommen, dass sie sich Hilfe suchen müssen, dass sie sich mitteilen müssen. Aber dieser Punkt passiert ja. In dem Moment, wo sie dann schreiben, ob nun in der Community oder irgendwie auf Instagram privat oder sonst irgendwas, haben sie ja den ersten Schritt getan. Sie haben gesagt, ich bin hier und mir geht's nicht gut. Und oftmals ist das tatsächlich der erste Punkt, wo man sagt, okay, ich gehe da raus. Oder Frauen, die schreiben, ich hole mir das Buch, ich lese das, vielleicht hilft das. Vielleicht tut es das. Ich hoffe sehr, dafür habe ich Unkaputtbar unter anderem auch geschrieben. Ich habe es für mich geschrieben und für jede Frau, die in so einer Situation sitzt. Und da ist es, glaube ich, die wenigsten erwarten, dass ich jetzt quasi vorbeikomme in glänzender Rüstung und sie da weghole. Das ist eigentlich nie so, wenn ich ehrlich bin. Sondern eher, dass ich sage, es ist ein gutes Gefühl zu wissen, A, ich bin nicht alleine und B, es gibt ein Leben danach. Man kommt da irgendwie raus. Und dass das bestimmt schwer ist, ich habe darüber geschrieben, wie wahnsinnig schwer das ist, aber dass danach so viel Gutes wartet. Und ich glaube, das ist das, was auch in den Nachrichten, die mich erreichen, so ein Hauptthema ist, dass man sagt, okay, ich habe das Gefühl, nicht mehr ganz so alleine zu sein.
Ja, ich glaube, das ist auch ja was sehr Schönes, was das Buch eben erreichen kann. Und viele, denke ich mal, du sprichst ja auch über das Thema psychische Gewalt. Viele sind sich vielleicht noch gar nicht bewusst, so ist das, was mir passiert, überhaupt häusliche Gewalt, sondern denken, naja, ich muss das eben ertragen oder ich bin ja schuld daran. Und das, ich denke mal, das kann vielen wahrscheinlich auch dabei helfen, ihre Situation dann einzuordnen.
Ja, weil das bei psychischer Gewalt muss man verstehen, dass das, was man erlebt, Gewalt ist. Und dass es nicht in Ordnung ist, dass der Partner so mit einem umgeht, dass man sich so gar nicht fühlen soll. Das ist eine Selbstwertfrage. Und Kaputtbar hat ja den schönen Untertitel, wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Weil ich beispielsweise bin groß geworden mit völlig ohne körperliche Gewalt, völlig ohne Schläge, aber mit Gewalt anderer Art, also mit psychischem Druck und vor allen Dingen hauptsächlich mit Liebesentzug. Dieses typische, wenn du dich an die Regeln hältst, dann haben wir dich lieb. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann nicht. Dann sprechen wir nicht mit dir und dann wird quasi dir die Liebe weggenommen. Und das war so vorherrschendes Thema von Kindheit und Jugend. Sehr, sehr viele Menschen werden so großgezogen. Und erleben halt dieses, wenn ich verfehle, dann hat man mich nicht mehr lieb. Und daraus folgert oder daraus folgt, als dass du als Erwachsener mit dem Gefühl durch die Gegend läufst, ich muss genügen. Und wenn ich das nicht tue, dann ist es das gute Recht meines Gegenübers, mir Emotionen zu verweigern und Kommunikation zu verweigern. Und quasi das, was mich liebenswert macht, ist mein gutes Verhalten. Und wenn ich mich nicht gut verhalte, dem Partner gegenüber oder angepasst bin genug oder sonst was, dann ist es legitim, dass mir das Gefühl zu geben, ich bin es nicht wert. Das ist vollkommen falsch. Weil die Liebenswürdigkeit eines Menschen und die Wertigkeit eines Menschen, die Wertigkeit einer Frau, misst sich nicht am Gutdünken eines Mannes. Die Wertigkeit und die Liebenswürdigkeit einer Frau misst sich nicht daran, ob sie alle Regeln einhält und ob sie immer parat ist oder sonst irgendwas oder ob sie in den Augen eines Mannes gerade mal gut ist oder nicht. Oder in den Augen der Gesellschaft oder in den Augen irgendjemand anderen. Die Wertigkeit eines Menschen misst sich an ihm selbst. Und das erziehen wir leider häufig unseren Kindern nicht richtig. Und daraus entsteht so ein ganz großes Selbstwertmangel. Und der sorgt dafür, dass man im schlimmsten Fall, wie in meinem zum Beispiel, in so einer Beziehung sitzt und das Gefühl hat, es ist ja erstmal in Ordnung, wenn der Partner so zu einem ist. Weil A, er schlägt mich ja nicht, dann kann es ja noch nicht so schlimm sein. Zum einen. Und zum anderen, naja, wenn er doch sagt, dass er sich nicht wohlfühlt und dass das an mir liegt, das ist nämlich diese Täter-Opfer-Umkehr, die in häuslicher Gewalt fast immer passiert. Auch Männer, die Frauen schlagen, sagen, das liegt an dir. Du hast mich dazu gebracht. Und das ist bei häuslicher Gewalt, also bei psychischer Gewalt in häuslicher Gewalt, kein Stück anders. Das ist auch, du hast mich dazu gebracht, das ist deine Schuld, dass es mir so schlecht geht, änder das. Und bis du das geändert hast, bin ich halt so zu dir. Abweisend, zurückweisend, verletzend, gemein. Und irgendwann kommt dann noch das Thema Angst dazu. So, und weil der Partner anfängt zu drohen. Meiner hat es getan. Und die meisten Partner in solchen Gewaltbeziehungen tun das. Und das ist alles erstmal gerechtfertigt. Und man versucht so lange an sich etwas zu ändern, damit es wieder gut ist, bis man nicht mehr unterscheiden kann, was ist hier jetzt noch richtig und was ist falsch.
Ja, und hinzu kommen ja wahrscheinlich auch dann noch so gesellschaftliche Rollenbilder, die man auch irgendwie im Kopf hat. Also auf der einen Seite gibt es ja immer die Leute, die eben sagen, oh, ich verstehe gar nicht, warum bist du noch mit dem zusammen, Dings, was in der Situation ja wahrscheinlich auch nicht hilft. Und gleichzeitig gibt es aber wahrscheinlich auch Leute, die sagen, naja, stell dich ja nicht so an, so als Frau hat man ja auch die und die Sachen zu tun, irgendwie, was einen wahrscheinlich auch nochmal verunsichern kann, dass man irgendwie das Gefühl hat, ich entspreche vielleicht jetzt nicht der Rolle, die ich eigentlich einnehmen sollte oder sowas.
Ja, das ist leider vollkommen richtig und das ist sehr, sehr vertrackt, weil das zu großen Schwierigkeiten führt, um sich aus so einer Beziehung überhaupt zu lösen. Weil das Erste ist dieses, warum trennst du dich noch nicht einfach, wenn es dir schlecht geht? Das ist ja, ne, wenn die Beziehung nicht gut ist, warum trennst du dich nicht einfach? Und ich finde diese Frage, das habe ich auch im Buch geschrieben, die ist vollkommen, die ist naheliegend. Das muss man sagen. Sie ist naheliegend, aber es ist trotzdem die schwierigste und bisweilen schlimmste Frage, die man einem Opfer stellen kann, weil da zwei Komponenten drin sind. Erstens, man fragt sich das ja selber, warum komme ich hier nicht raus und hat dafür keine Antwort. Das ist das eine. Und das andere ist, da steckt immer Victim Blaming hinter. Da steckt immer hinter, du als Opfer bist schuld an der Situation, wie sie ist, denn du könntest sie ja beenden. Und dazu möchte ich an dieser Stelle sagen, dass das nicht stimmt. Wenn ein Opfer gehen könnte, würde es gehen. Niemand erträgt freiwillig gerne häusliche Gewalt. Niemand. Das ist nämlich etwas, das einen wirklich vernichtend auffrisst. Ein Opfer ist niemals schuld an der Situation, in der er steckt. Niemals. Gewalt ist etwas, das einem angetan wird. Das ist nichts, was man verdient. Das ist nichts, was gerechtfertigt ist. Es gibt keine zwei Seiten, die man sich da anhören muss. Man muss nicht auch den Täter noch verstehen. Alles nein. Wenn man Opfer von Gewalt wird, vor allen Dingen auch in Partnerschaften, dann ist man nie selber dran schuld. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das weiß man aber als Opfer häuslicher Gewalt häufig nicht. Man hält sich nämlich für schuldig. Man glaubt, man sei selber schuld. Und weil diese Täter-Opfer-Umkehr, dieses psychologische Phänomen, dass das der Täter so tut, als wäre das Opfer und das Opfer dastehen lässt, als wäre das Opfer der Täter, also es würde derjenige dem Täter was antun, da kommt man ganz schwierig raus. Das muss man versuchen, irgendwie auseinanderzuhalten. Und man ist ja emotional sowieso schon sehr geschwächt. Man ist ja sehr angeschlagen in solchen Beziehungen. Und wenn dann von außen jemand kommt und sagt, naja, du könntest doch einfach gehen, dann ist das schwierig, weil das eben nicht einfach geht. Und der andere Part mit dem, du musst als Frau das auch mal aushalten, So, du bist doch, sei nicht so emotional. Das ist doch nicht so schlimm. Und ich denke, der Einzige, der bestimmen darf, wie schlimm etwas für ihn ist, ist die Person selber. Auch das ist ein Punkt, warum wir ein gutes Selbstwertgefühl brauchen, damit du für dich Grenzen ziehen kannst, damit du sagen kannst, bis hierhin und nicht weiter, auch nicht, wenn ich diesen Menschen sehr liebe. Das ist der Bereich, wo es für mich zu weit geht, wo es weh tut. Kein Mensch der Welt hat das Recht, mir emotional weh zu tun. Keiner hat das Recht, so mit mir umzugehen. Es ist völlig egal, wie du aussiehst, wo du herkommst, was du machst, was du schon für Fehler in deinem Leben gemacht hast. Niemand hat das Recht, dir das Herz zu brechen, nur weil er es witzig findet. Niemand hat das Recht, dir körperlich zu nahe zu kommen, nur weil er glaubt, das mache man so. Niemand hat das Recht, Sex von dir zu verlangen oder von deinem Körper was zu verlangen oder von deinem ganzen Leben was zu verlangen, nur weil er glaubt, er wäre im Recht. Auf der Grundlage von was? Weil er einen Penis hat? Oder weil man so erzogen ist, dass man als Frau das ja aushalten muss? Das ist ein Problem. Das ist das, was wir gesellschaftlich häufig glauben. Frauen müssten so sein und das bitte so aushalten und bitte zurückstehen und sei doch nicht so emotional, nimm das doch nicht so zum Herzen. Das ist ein großes, großes Problem und das ist sehr falsch in vielen Richtungen.
Ja, absolut. Das sollte eigentlich niemand was gegen sagen können, aber leider ist es eben immer noch, dass man diese Rollenbilder dann immer wieder irgendwie ja, doch mitgegeben kriegt. Du hattest ja auch immer das Thema Selbstwertgefühl jetzt angesprochen. Glaubst du, dass man, wir hatten ja auch schon über das typische Opfer und dass das eigentlich nicht gibt, gesprochen, aber glaubst du, dass man trotzdem eher vielleicht Gefahr läuft, in so eine Beziehung zu kommen, wenn man schon ein geringes Selbstbewusstsein hat? Oder kann es vielleicht auch gerade die Beziehung sein, die dann in diesem Punkt das Selbstwertgefühl irgendwie zerstört?
Beides ist richtig. Häusliche Gewalt, vor allem wenn der Täter sehr viel daran setzt, das Opfer zu destabilisieren oder die Betroffene, wie auch immer man das nennen möchte, das destabilisiert das Selbstwertgefühl. Das ist es ja, worum es geht bei toxischen Beziehungen. Es geht ja darum, dass der Partner, der kommt ja nicht sehr weit mit dem, was er macht, nämlich mit diesem Versuch, Abhängigkeit zu schaffen, mit dem Versuch, einen Menschen vollkommen für sich einzunehmen. Es geht ja darum, dass derjenige, der Gewalt ausübt, auch hauptsächlich psychische Gewalt, dass der Kontrolle will. Es geht um nach Möglichkeit 100%ige Kontrolle über alles, was das Opfer und der Partner macht und nicht macht und anhat und nicht anhat und so weiter. Und das geht nicht, wenn das Gegenüber sehr selbstbewusst ist, beziehungsweise ein sehr starkes Selbstwertgefühl hat. Selbstbewusstsein und Selbstwert sind zwei unterschiedliche Dinge. Wir sind uns unserer selbst durchaus sehr bewusst. Es mangelt an Wert. Es mangelt an diesem Punkt zu sagen, ich bin mehr wert als das hier und ich gehe, auch wenn es schlimm ist und wehtut und vielleicht verletze ich damit auch jemand anderen, aber es ist nicht in Ordnung, so wie es ist. Das funktioniert ja nicht. Man schafft keine Abhängigkeit und man schafft keine Kontrolle über einen Menschen, der sich selber aus einer solchen Situation befreit, weil er sagt, nee, hier ist meine Grenze, sondern man muss sein Gegenüber destabilisieren, um zu sagen, da hake ich rein quasi, da kriege ich den Punkt, da hole ich mir die Kontrolle. Und natürlich versucht der Täter seinem Gegenüber, also dem Partner, dahingehend so zu manipulieren, dass irgendwann das Selbstwertgefühl hapert, ja, weil das Opfer ständig versucht, sich zu hinterfragen und denkt so, hey, was läuft denn hier falsch, was ist denn da los? Und dann hat es sehr viel mit Angst zu tun. Und Angst und Selbstwertgefühl sind zwei Dinge, die nicht so gut Hand in Hand gehen.
Ja, klar. Ja, wir haben jetzt schon viele, also ich glaube, meine Fragen hast du tatsächlich jetzt erstmal alle beantwortet. Aber ich würde dich jetzt nochmal fragen, hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen oder auch Zuhörern noch gerne jetzt zum Ende des Podcasts mit auf den Weg geben würdest?
Ja, ich würde total gerne sagen, dass der Weg raus aus solchen Beziehungen immer Kommunikation ist. Das, was einen da rausholt, ist zu reden, sich mitzuteilen. Egal wen, man braucht Verbündete. Ich weiß, also ich habe unkaputtbar geschrieben, weil ich auf meinem Sofa saß und in so einer Situation steckte, Angst hatte vor meinem Lebensgefährten, der irgendwie sehr, sehr bedrohlich war und damit gedroht hat, mich umzubringen, wenn ich ihn verlasse und all den ganzen Kram. Und dachte, ich bin so allein. Und ich fühle mich so gelähmt dadurch, so einsam, weil ich das denke, ich kann mich nicht mitteilen. Und das Einzige, was mir geholfen hat und wie ich es mittlerweile mitbekomme, auch vielen Betroffenen geholfen hat oder ehemaligen Betroffenen, ist zu reden. Sich über das Thema zu informieren, Bücher zu lesen, wenn man möchte. Aber vor allen Dingen mit seinem Umfeld zu sprechen. Wenn man betroffen ist, teile dich mit. der Freundin, dem irgendeinem Freund, der Familie, irgendjemanden. Und wenn man niemanden in seinem Umfeld hat, wo man denkt, denen kann ich das erzählen, dann einen Therapeuten. Geh zum Arzt, erzähl das dem. Irgendwohin, fang an, darüber zu sprechen. Weil in dem Moment, wo der Täter nicht mehr die Alleinherrschaft hat, wo er sich nicht mehr hinstellen kann und mit einem umspringen kann, wie man will, weil da noch jemand anderes ist, der das plötzlich sieht, nimmt man ihm die Macht. Und das ist genau das, was passieren muss. Und ich weiß, dass das Lösen aus solchen Beziehungen wahnsinnig schwer ist, weil man am Ende einer solchen Beziehung immer wirklich am Ende ist. Körperlich, emotional, man ist wirklich fertig. Und oftmals hat es was mit Angst zu tun. Und diese Angst ist in vielen Fällen sogar begründet. Und das ist halt etwas, das einen hält. Aber wenn man versucht, sich Hilfe zu suchen, auf irgendeinem Weg, hat man die Chance, dass es danach besser wird. Und das ist das Versprechen von sowas. Es wird danach, wenn man es gepackt hat, besser. Es wird schwer bis dahin und das Trennen ist richtig hart und danach vielleicht auch noch. Aber man kommt da raus und dann hat man die Chance auf das Beste aller Leben. Teilt euch mit. Und man muss wissen, niemand ist allein.
Okay, das ist sehr schön, sehr wichtig, nochmal jetzt zum Ende zu hören. Ich denke, wir werden doch auf jeden Fall nochmal, falls man jetzt sich nicht traut, sich an Freunde, Familie zu wenden oder auch niemanden hat, mit dem man sprechen kann, auf jeden Fall nochmal ein paar Nummern, an die man sich wenden kann, ein paar Anlaufstellen auf jeden Fall in der Infobox hier verlinken. Dann ja, bedanke ich mich sehr, dass du hier warst, Nicole. Es war wirklich sehr aufschlussreich, interessant, auch emotional auf jeden Fall. Und ja, vielen Dank, dass du da so offen auch über das Thema sprichst und sicherlich vielen auch damit hilfst. Ja, sehr gerne. Okay, dann, wie gesagt, wir verlinken da noch ein paar Anlaufstellen in der Infobox und ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die bis hierhin zugehört haben und falls ihr noch Fragen und Anregungen zum Podcast habt, dann gerne an podcast@desire.de. Okay, dann tschüss.
Tschüss.